NDR Info. Das Forum.
Kaum durchschaubar die Kosten der Flüchtlingspolitik. Deutschland zeigt sich mit der Aufnahme von Migranten großherzig. Es nimmt in der EU am meisten Flüchtlinge auf, in etwa so viel wie Frankreich und Italien zusammen. Die Aufgaben, die auf die Behörden in Bund, Ländern und Gemeinden zugekommen sind und immer noch zukommen, sind enorm. Und die Kosten für die Integration sind immens hoch. Allein im Bundeshaushalt sind in diesem Jahr 21,4 Milliarden dafür vorgesehen. Zum Vergleich: Für Bildung und Forschung gibt der Bund knapp 18 Milliarden aus, für die Familienpolitik knapp 10 Milliarden. Die Kosten für die Integration kann niemand genau beziffern, weil sie in diversen Etats verbucht werden. Birgit Augustin über Kosten und Nutzen der Integrationspolitik.
Am Anfang stand ein Satz:
Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge, ich habe das eine nationale Aufgabe genannt, an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Das war am 31. August 2015. Angela Merkel hatte sich entschlossen, die Grenzen für Flüchtlinge, vor allem aus Syrien und dem Irak, zu öffnen. Bislang hatte Deutschland vom sogenannten Dublin-Verfahren profitiert. Das besagt im Kern, dass Asylanträge dort gestellt werden müssen, wo ein Flüchtling in Europa ankommt, also vor allem in Griechenland, Italien und Spanien. So gut wie nie in Deutschland. Nun setzte die Bundeskanzlerin das Dublin-Verfahren für Menschen aus dem bürgerkriegsverwüsteten Syrien aus, ohne Rücksprache mit der EU.
Anfang September 2015 kamen tausende Flüchtlinge, die in Ungarn gestrandet waren, in Deutschland an. Und es wurden immer mehr. Bis Ende 2015 stellten 890.000 Menschen einen Asylantrag. Sie trafen auf eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft, aber auch auf überforderte Behörden und improvisierte Notunterkünfte. Und nicht wenige fragten sich: Schaffen wir das wirklich? Zumal schnell klar wurde, dass sich nur ein kleinerer Teil der EU-Staaten zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklären würde. Eine Verteilung auf ganz Europa ist bis heute politisch nicht durchzusetzen.
In der Folge kursierten schwindelerregende Summen, was die Aufnahme der Flüchtlinge kosten würde. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung kalkulierte 2015 mit 30 Milliarden Euro pro Jahr, das Institut der deutschen Wirtschaft ging von 50 Milliarden aus. Im Worst-Case-Szenario des Kieler Instituts für Weltwirtschaft waren es sogar 55 Milliarden Euro pro Jahr. Aus heutiger Sicht, sagt der Kieler Wirtschaftsprofessor Matthias Lücke, sei diese Zahl viel zu hoch.
Und das liegt darin, dass wir damals überlegt haben, was würde denn passieren, wenn der Zustrom, der 2015 stattgefunden hat, sich 2016 und bis nach 2017, 2018 hinein so ähnlich fortsetzen würde. Also wir haben bewusst hochgegriffen bei den Zahlen, um zu schauen, wäre das denn zu bewältigen? Und die Antwort war, ja, das wäre mit einer großen Kraftanstrengung zu bewältigen gewesen.
Eine Kraftanstrengung vergleichbar mit der deutschen Wiedervereinigung. Doch einer solch gewaltigen Kraftanstrengung bedurfte es letztlich nicht. Seit dem EU-Türkei-Abkommen vom März 2016 sind die Zahlen rückläufig. Das Abkommen besagt, dass Menschen, die die Türkei als Transitland nutzen und erstmals auf den griechischen Inseln das Territorium der EU betreten, wieder in die Türkei abgeschoben werden. Dafür soll eine andere, syrische Person aus der Türkei in der EU neu angesiedelt werden. Außerdem bekommt die Türkei bis Ende 2018 insgesamt 6 Milliarden Euro für die Grundversorgung, Bildung und Gesundheit der Menschen, die dort vorübergehenden Schutz genießen. Schon 2016, im ersten Jahr des Abkommens, waren es nur noch 300.000 Menschen, die in Deutschland Schutz suchten. Für dieses Jahr geht die Bundesregierung von 200.000 neuen Flüchtlingen aus. Und bis zum Jahr 2022 soll ihre Zahl auf 150.000 sinken. Weshalb Matthias Lücke und seine Kollegen mittlerweile von nur noch 20 bis 25 Milliarden Euro an jährlichen Kosten ausgehen.
Also die akuten Kosten für die Flüchtlinge, für die Aufnahme, für die Beschulung, für die Integrationsmaßnahmen, die Sprachkurse von den Menschen, die 2015 gekommen sind und 2016, 2017 gekommen sind.
Im Bundeshaushalt 2018 sind flüchtlingsbezogene Leistungen, wie es im schönsten Amtsdeutsch heißt, mit 21,4 Milliarden Euro verbucht. Darin sind Ausgaben für die Fluchtursachenbekämpfung in Höhe von 6,6 Milliarden enthalten. Dazu kommen Erstattungen an Länder und Kommunen in etwa gleicher Höhe und Ausgaben für Integrationsleistungen sowie Sozialtransfers in Höhe von 8 Milliarden Euro. Aber ist das alles? Der Kieler Matthias Lücke, der zu den Themen Migration, Entwicklung und internationaler Handel forscht, gibt zu bedenken:
Das sind möglicherweise noch nicht alle aktuellen Kosten, weil die Bundesregierung zwar Zahlen auflistet, Gelder, die sie den Ländern erstattet, aber möglicherweise erstattet sie nicht alles. Das ist nicht wirklich klar, es ist nicht einfach nachzurechnen.
Der Asylprozess ist kompliziert. Von der Einreise bis zum Bescheid sind alle administrativen Ebenen im föderalen Deutschland beteiligt. Gleiches gilt für die Finanzierung. Bernhard Bogmann vom Tübinger Institut für angewandte Wirtschaftsforschung wundert es deshalb nicht, dass es keine alles umfassenden Zahlen gibt. Er hat deshalb zusammen mit Kollegen versucht, auf der Ebene der Kommunen mehr Daten zu erheben. Doch schon hier ist die Lage unübersichtlich.
Bei den Kommunen gibt es bisher am wenigsten Informationen darüber, wie hoch die Ausgaben im Kontext der Geflüchteten sind. Auf der Ebene des Bundes und der Länder haben wir ganz gute Informationen. Also speziell auf der Bundesebene wissen wir, wie viel ausgegeben wird. Aber bei den Kommunen gibt es überhaupt keine Übersicht darüber.
8 Städte und Gemeinden unterschiedlicher Größe, quer durch Deutschland, haben Bernhard Bogmann und seine Kollegen untersucht, etliche Interviews mit Bürgermeistern und Sachbearbeitern geführt. Ergebnis? Die Kommunen sind nicht einheitlich organisiert. Die Ausgaben für Flüchtlinge finden sich in ganz unterschiedlichen Haushalten. Selten wird nach der Zielgruppe abgegrenzt. Eher geht es um Inhaltliches. Also, wie viel gibt eine Kommune für Kitas aus? Oder für Wohnungen? Und deshalb haben auch die Kommunen häufig selbst keinen Überblick darüber, wie viel sie für Flüchtlinge ausgeben. Eines aber stellte Bernhard Bogmann fest: In vielen Kommunen machte das Thema Wohnen fast 2/3 der Ausgaben für die Migranten aus. Weil 2015 schnell viele Unterkünfte her mussten, konnten einige Anbieter von der Not der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Not der Kommunen profitieren.
Man muss eben auch in Rechnung stellen, dass viele Ausgaben auch deshalb so hoch gewesen sind, weil einfach die Preise für bestimmte Wohnungsdienstleistungen gestiegen sind. Das reicht also von Preisen für Wohncontainern bis hin zu, sagen wir, Verträgen mit Hotels, die dann eben für die Kommunen auch nicht gerade zum Billigpreis zu haben waren.
Mancherorts liegen die Kosten pro Asylbewerber und Jahr bei 20.000 Euro, andernorts nur bei 6.000, je nachdem, wie die Unterbringung organisiert ist. Dabei müsste nun viel mehr Geld in Investitionen statt in konsumtive Ausgaben fließen, meint Bernhard Bogmann, damit die Kinder in die Kita gehen und Schulsozialarbeiter finanziert werden können oder auch Nachbarschaftsprojekte Unterstützung bekommen.
Viele Kommunen können sich das im Moment einfach nicht leisten, gerade diejenigen, die eben finanziell angespannt sind. Und momentan gibt es deshalb sehr große Unterschiede dahingehend, was die Kommunen an solchen Integrationsleistungen bereitstellen. Und hier sollte der Bund sehen, dass es ermöglicht wird, sozusagen ein Mindestniveau einfach zu leisten.
Derzeit, sagt Bernhard Bogmann, lasse der Bund die Kommunen mit diesen freiwilligen Leistungen allein. Es fließe kaum Geld dafür aus dem Bundeshaushalt. Dabei zeigen Studien, dass Bildungsinvestitionen vor allem im frühkindlichen Bereich den höchsten wirtschaftlichen Ertrag bringen, so Bogmann.
So ist es bei den Geflüchteten auch. Wenn man hier früh ansetzt, wenn man es schafft, dass die Kinder der Geflüchteten früh in die Kita gebracht werden, dass sie gute außerschulische Unterstützung bekommen, dann wird das ohne Zweifel sehr positive langfristige Effekte haben.
Im Grunde fängt die eigentliche Arbeit jetzt erst an. Die Menschen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, müssen integriert werden, Ausbildungsabschlüsse nachmachen und ihre Sprachkenntnisse verbreitern, meint der Verwaltungswissenschaftler Jörg Bogumil von der Universität Bochum, dem die politische Debatte viel zu populistisch ist.
Wir reden die ganze Zeit über Transitzentren und irgendwelchen Unsinn, weil eventuell 5 Leute aus der Grenze von Italien, Österreich nach Deutschland kommen. Aber die wichtigen Prozesse sind die 800.000 anerkannten Flüchtlinge, die in die Arbeit zu bringen. Und da würde ich sagen, macht es Sinn, ein bisschen mehr Geld zu investieren. Das rechnet sich in kurzer Zeit.
Zurzeit treffen viele Migranten bei der Jobsuche auf eine Reihe von bürokratischen Anforderungen. Sie müssen Anträge stellen und Genehmigungen einholen, die oft nicht gut aufeinander abgestimmt sind. In den Behörden wisse eine Hand oft nicht, was die andere tue, kritisiert Jörg Bogumil.
Es gibt Jugendmigrationsberatungsstellen, es gibt Migrationsberatungsstellen für Erwachsene, die werden von Bundesministerien gefördert. Es gibt landesgeförderte kommunale Beratung, die Kommunen beraten selber. Wenn die Menschen anerkannt sind, sind die Jobcenter dafür zuständig. Daran erkennen Sie schon 5 verschiedenste Institutionen, die das Gleiche machen. Es gibt gute Beispiele wie in Hamm, da sprechen alle miteinander, da teilt man sich auf. Es gibt aber auch schlechte Beispiele, da werden die Flüchtlinge möglicherweise 3 oder 4 Mal dann möglicherweise auch noch unterschiedlich beraten. Das macht keinen Sinn.
Bogumil hat zusammen mit anderen Wissenschaftlern das Verwaltungshandeln in der Flüchtlingspolitik analysiert. Zunächst nur in den Städten Arnsberg und Bochum. Nun für die aktuelle Studie, die jetzt am Mittwoch präsentiert wird, in 10 Bundesländern auf Bundesebene und in den Kommunen. Er plädiert für Fallmanager, die die Flüchtlinge beraten. Dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sich jetzt stärker in die Steuerung von Sprachkursen einmischen wolle, ergebe keinen Sinn.
Das kann ich mich mit 40 Außenstellen machen, wenn ich 400 kreisfreie Städte und Kreise habe. Da sind manche Sachen, die nicht gut laufen, und das darf nicht passieren, dass das BAMF noch weiterhin eine Fläche Integrationsaufgaben wahrnimmt, nur um die Leute zu beschäftigen, die nichts mehr zu tun haben dort.
Hamburg-Harburg, ein Gewerbegebiet direkt neben der B73. Hier hat die Horst-Busch-Gruppe ihren Firmensitz, ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 300 Mitarbeitern. Im Portfolio Elektrotechnik, Alarmsysteme, Sicherheitstechnik. Fast ein Fünftel der Arbeitnehmer sind Flüchtlinge und Migranten, unter ihnen ein Auszubildender. Die Erfahrungen sind fast durchweg positiv.
Die sind sehr motiviert, haben Lust zu arbeiten,
sagt der Geschäftsführer Oliver Seib.
Die erste Hürde, die da ist, dass man dementsprechend ein gewisses Sprachniveau hat. Wir sind hauptsächlich hier im industriellen und gewerblichen Bereich unterwegs. Da muss ich schon jemand sagen, Achtung Gabelstapler, nicht, dass irgendwas passiert. Das muss immer schon verstanden werden.
Ebenso wie das fachspezifische Deutsch, das die Männer brauchen, um die Gesellenprüfung zu bestehen. Das haben mittlerweile 36 Flüchtlinge geschafft. Einer von ihnen ist der 27-jährige Afghane Ayub Yusufi. Er hat seit 2 Monaten den deutschen Gesellenbrief und arbeitet als Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik.
Ich habe schon mal in Afghanistan IT gelernt. Das war ungefähr 6 Semester. Nach den 3 Jahren habe ich zu Deutschland gekommen. Und ich würde gerne das weitermachen, aber leider, ich muss erst mal warten, einen Aufenthalt bekommen.
Auch sein Kollege Noumari Lacheb aus Tunesien weiß noch nicht, ob er auf Dauer bleiben kann.
Man kriegt eine sichere Arbeit und er ist zufrieden mit seiner Firma. Aber immer, es gibt diese Fragen, ja, was ist mit meiner Aufenthaltstitel jetzt? Wie lange bleibe ich? Wie lange darf ich arbeiten? Auch mit Arbeitsplan und so beim Firma. Die wissen nicht auch, wie lange, 6 Monaten, 8 Monaten. Also man ist nicht so, immer große Frist bitte geplant.
Geschäftsführer Oliver Seib hat extra einen Mitarbeiter freigestellt, der sich nur um die neuen Fachkräfte kümmert, um Genehmigungen und Sprachnachweise. Das Grundproblem aber bleibt der Aufenthaltsstatus.
Wenn jemand halt im unbefristeten Arbeitsverhältnis ist, ist es also relativ für uns nicht verständlich, warum man dann noch sagt, man kann den Status nicht klären. Teilweise geht das ja über mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre, was ja unbefriedigend halt dementsprechend ist, auch für die Mitarbeiter, die dementsprechend da sind. Halt, ne?
Seit Juli 2016 sind gut 4.000 Flüchtlinge in Hamburg auf dem Arbeitsmarkt vermittelt worden. Das ist noch nicht einmal jeder 10., der in Hamburg Zuflucht gesucht hat. Allerdings, die Zahlen steigen, dank spezieller Förderprogramme. Auch bei den Auszubildenden stellen Flüchtlinge mittlerweile 10% der Bewerber und sorgen dafür, dass Ausbildungsstellen im Handwerk nicht unbesetzt bleiben.
Angesichts des gravierenden Fachkräftemangels will auch Oliver Seib vom Elektrobetrieb Horst Busch seine Fachkräfte halten und plädiert dafür, dass die Politik die Hürden für qualifizierte Zuwanderung senkt. Damit steht er nicht allein. Das Handwerk macht sich seit Jahren für ein Einwanderungsgesetz stark. Das, sagt Jörg Ungerer von der Hamburger Handwerkskammer, sei längst überfällig.
Wir brauchen es dringend, damit die aufnehmende Gesellschaft kriteriengesteuert nüchtern entscheiden kann, was ihr nützt und was dann gleichzeitig auch im Interesse vieler Menschen aus der ganzen Welt ist, die sich in Deutschland ein besseres Leben vorstellen können.
Ein Einwanderungsgesetz, wie es in Ländern wie Kanada, den USA, Neuseeland und Australien üblich ist. Bis die Politik hierzulande entsprechende Regelungen getroffen hat, plädiert Jörg Ungerer für pragmatische Lösungen.
Es ist klug, dafür zu sorgen, dass die Leute hier anfangen zu arbeiten, sich eine Tagesstruktur sozusagen zu verschaffen und sich einfach nützlich zu machen. Das ist im Interesse unserer Gesellschaft, das ist im Interesse der Betriebe. Das führt dazu, dass man einen vernünftigen Tagesablauf hat und sich einfach ganz anders fühlt. Und daraus entsteht viel Gutes und nichts Schlechtes. Und wenn Menschen, die hierher gekommen sind, monatelang sich in Unterkünften aufhalten, ohne etwas zu tun, ist damit niemandem gedient.
Ein Asylbewerber darf in Deutschland die ersten 3 Monate seines Aufenthalts nicht arbeiten. Dann gilt, weitere 12 Monate, eine Vorrangprüfung, ob nicht ein Deutscher oder ein EU-Ausländer den Job machen kann.
Wer soll künftig nach Europa kommen dürfen? Gerald Knaus, der Architekt des EU-Türkei-Abkommens, plädiert für mehr legale Migrationsmöglichkeiten. Nicht nur, weil viele europäische Länder nach Arbeitskräften suchen, sondern auch, weil es für die Herkunftsländer, vor allem in Afrika, dann politisch einfacher wird, abgelehnte Asylbewerber auch zurückzunehmen.
Politisch zu sagen, wir arbeiten jetzt nicht mit an einer Festung Europas, wo unsere Bürger nicht mehr nach Europa können. Im Gegenteil, was wir wollen, ist, dass unsere Bürger, wenn sie nach Europa kommen, in einem geordneten Verfahren dort auch Rechte haben, nicht als Prostituierte oder in der italienischen Landwirtschaft rechtlos ausgebeutet werden und auf dem Weg sterben.
Für Gerald Knaus gehören 3 Säulen zu einer zukunftsweisenden europäischen Flüchtlingspolitik. Erstens, schnelle, faire Asylverfahren. Zweitens, eine neue Generation von Abkommen zwischen der EU und den Ländern Afrikas zur Rückführung der Menschen, die keinen Schutz in Europa brauchen. Und zum Dritten, eine freiwillige, aber effiziente Verteilung derjenigen, die als Flüchtlinge anerkannt werden.
Das müssten die Pfeiler einer europäischen Politik sein und das ließe sich auch umsetzen. Vor allem, wenn man nicht in die Hysterie verfällt, die von Rechtspopulisten genährt wird, dass wir es hier mit einer Massenmigration von Millionen von Leuten zu tun haben.
Knaus findet es allerdings absurd, dass zum Beispiel von den 25.000 Senegalesen, die in den vergangenen 4 Jahren per Boot nach Italien gekommen sind, praktisch niemand zurückgeschickt worden ist, obwohl nur ein Bruchteil von ihnen nach jahrelangen Verfahren internationalen Schutz bekommen hat.
Wenn man stattdessen Senegal anbieten könnte, im Jahr 5.000 legale Stipendien, Arbeitsvisa mit einem Auswahlverfahren anzubieten für 5 Jahre, dann kommt man auf die gleiche Zahl. Die würde man aber nicht bemerken, weil die kämen legal in einem geordneten Prozess und es würde niemand mehr ertrinken, wenn Senegal im Gegenzug sagt, sie wären bereit, jeden zurückzunehmen, der dann weiterhin irregulär nach Europa kommt und der keinen Schutz braucht. Da würden alle gewinnen.
Der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller wiederum würde das Geld, das für die Integration der Flüchtlinge ausgegeben wird, lieber in den Herkunftsländern investieren. In der Hoffnung, damit manchen Afrikaner davon abzuhalten, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Aber ob die Rechnung aufgeht? Matthias Lücke, der Wirtschaftswissenschaftler vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, ist skeptisch. Im besten Falle verbesserten sich die allgemeinen Lebensbedingungen. Es gebe mehr Schulen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Aber ob das letztlich den Migrationsdruck senke, sagt Matthias Lücke, sei zweifelhaft.
Oft ist es genau umgekehrt. Es ist so, dass vielleicht sehr arme Menschen, wenn die Lage etwas besser wird, zum ersten Mal die Chance haben, überhaupt über Migration nachzudenken. Migration kostet ja. Wenn die Einkommen wachsen, führt das oft erst einmal dazu, dass mehr Menschen die Absicht haben zu migrieren. Insofern ist der Zusammenhang nicht so einfach. Es würde sicher nicht reichen zu sagen, wir machen jetzt einfach mehr Entwicklungshilfe und dann werden weniger Menschen nach Europa kommen wollen.
Was die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, am Ende gekostet haben wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Viel hängt davon ab, wie schnell sich die Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt integrieren lassen und damit dann eigenes Geld verdienen. Deshalb, da sind sich die meisten Experten einig, wäre nur 1 teurer als die schnelle Integration: keine Integration.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Kaum durchschaubar, die Kosten der Flüchtlingspolitik. Eine Sendung von Birgit Augustin, Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.